Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 28. Oktober 2024, kurz nach 21 Uhr, und dennoch befinden sich die US-Börsen schon in ihrem wohlverdienten Feierabend und ich kann diesen Podcast aufnehmen. Warum? Ja, weil wir jetzt schon in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Uhr umgestellt haben, eine Stunde zurück. Und die Amerikaner machen das erst in der Nacht vom Samstag auf Sonntag die nächste Woche, also ganz kurz vor der US-Wahl dann auch. Und dementsprechend ist derzeit die Zeitverschiebung nach New York eine Stunde geringer. Statt -6 sind es jetzt nur -5 Stunden. Das heißt, in New York ändert sich nichts. Dort handelt die Wall Street, die Nasdaq, nach wie vor von 9.30 Uhr am Morgen bis 16 Uhr am Nachmittag. Aber bei uns ist das jetzt aktuell eben nicht 15.30 Uhr bis 22 Uhr, sondern eben bis dann kommenden Sonntag in den USA die Uhren auch umgestellt sind, ist es eben dann hier von 14.30 Uhr bis 21 Uhr. Ja, und damit kann ich dann auch sofort in Medias Res gehen und schauen wir uns an, was heute passiert ist. Beginnen wir trotzdem mit dem deutschen Markt und hier dem DAX. Und da muss man sagen, der hat zunächst einmal sehr positiv eröffnet, weil die Futures in der Nacht auch relativ positiv waren. Die amerikanischen Index-Futures deutlich im Plus, sowohl auf die Nasdaq als auch auf den Dow Jones beispielsweise oder den S&P 500. Hingegen unter Druck der Ölpreis, der mehr als 5% verloren hat. Und woran lag das Ganze nun? Es gab zwar einen Gegenschlag von Israel auf den Iran. Nachdem der Iran ja vor ein paar Wochen Israel beschossen hatte, haben sich die Israelis nun also in Anführungszeichen gerecht. Aber dieser Gegenschlag war doch sehr begrenzt und deswegen befürchtet man jetzt erstmal keine weitere Eskalation, was natürlich zu einer Entspannung beim Ölpreis geführt hat und deswegen da die Kursrückgänge. Und auf der anderen Seite dann wurde das natürlich an den Börsen gefeiert und das hatte man heute Nacht schon in den Index-Futures eben gesehen. Ja, dementsprechend der DAX zunächst positiv in der Öffnung, dann gab es aber die ein oder andere Hiobsbotschaft im Tagesverlauf, insbesondere von Volkswagen, da gehe ich gleich noch näher drauf ein. Und schließlich rutschte er zwischenzeitlich dann auch mal deutlicher ins Minus, wobei deutlicher, das war also bis zu einem 0,5%. Und am Ende dann aber reichte es, getrieben von einer doch optimistischen, bullischen Wall Street, doch wieder für ein Plus, nämlich von 68,03 Punkten oder 0,35% bei 19.531,62. Nachbörslich zeigt sich der Index kaum verändert, verliert 4-5 Pünktchen und notiert aktuell bei 19.525,50, wenn man L und S Glauben schenken mag. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, die Aktie der Porsche Automobil Holding, dann von Siemens Healthineers und von der Porsche AG. Der Unterschied in der Porsche Automobil Holding, da hat die Familie Porsche und auch die Familie Piëch ihre Beteiligung an Volkswagen in erster Linie gebündelt und die VW-Aktie, die stand heute ebenfalls unter Abgabedruck. Warum? Nun, die Betriebsratsvorsitzende von VW, die hat da morgen ja eine Bombe platzen lassen. Sie hat nämlich gesagt, das Management habe quasi verkündet, dass man in Deutschland nicht nur irgendwie ein Werk stilllegen möchte, sondern bis zu 3 Werke. Und man möchte Gehaltseinbußen bis zu 18% bei den Beschäftigten durchsetzen. Die Gewerkschaft ist zuletzt hingegen in die Tarifverhandlungen gegangen und wollte Lohnerhöhungen von 7% durchsetzen. Und da hat man jetzt natürlich eine gewaltige Diskrepanz. Und da darf man auch gespannt sein, wie das Ganze ausgeht. Auf der einen Seite muss man sagen, am Ende sitzt der Konzern am längeren Hebel, kann also hier im Prinzip am Ende seine Forderungen doch mit Nachdruck vielleicht durchsetzen. Aber wir haben halt das Problem in Deutschland, die Mitbestimmung. Das heißt, da sitzen dann auch Arbeitnehmervertreter mit im Aufsichtsrat. Und man hat natürlich bei VW immer das Problem, dass das Land Niedersachsen zum einen Großaktionär ist, zum anderen aber auch diese goldene Aktie und damit die Sperrminorität hat. Und das ist natürlich jetzt ein Problem, denn auf der einen Seite prangert man bei VW Managementfehler an, die es durchaus auch gegeben hat, keine Frage. Man prangert an, dass der Konzern eine Dividende ausgeschüttet habe und weiter ausschütten möchte, was man ebenfalls in einer solchen Situation natürlich anprangern kann, keine Frage. Nur muss man sich dann eben auch die Frage stellen, wer hat denn diese Dividenden bekommen? Und das sind natürlich die Eignerfamilien Piëch und Porsche, aber das ist dann eben auch zu einem großen Teil das Land Niedersachsen, das damit natürlich auch in seinen Haushalten immer geplant hat. Und wenn die Dividende jetzt komplett ausfallen sollte, was durchaus zu befürchten ist, ja, dann kann man ja die nicht nur für bestimmte Aktionäre ausfallen lassen und das Land Niedersachsen weiterhin bedienen. Und insofern dürfte das noch ein großes Hauen und Stechen geben, Letztendlich muss man aber sagen, VW hat zu hohe Kosten. Wenn man hier Elektroautos produziert, die beispielsweise in China nur ein Drittel kosten, dann braucht man sich nicht wundern, wenn man die eben auch nicht an den Mann bringt. So viel besser können die ja dann quasi gar nicht sein, wenn sie das Doppelte und Dreifache kosten. Und der Professor Ferdinand Dudenhöfer, der ja das K-Institut lange geleitet hat, der hat heute in einem Weltinterview auch eine ziemlich interessante Perspektive gegeben, denn zum VW-Konzern gehört ja auch die Marke Skoda beispielsweise und die ist derzeit sehr erfolgreich im Elektroautomarkt unterwegs und das zeigt ja, dass der VW-Konzern prinzipiell das auch könnte, nur halt unter anderem durch die Politik in Deutschland, das Land Niedersachsen, die Bundesregierung und so weiter immer ausgebremst wird. Wer die Geschichte von VW kennt, Volkswagen, ja, geht ja auf die damalige nationalsozialistische Herrschaft zurück, deswegen auch Wolfsburg. Das war ja auch so ein, ja, wie soll man sagen, Spitzname von Hitler. Und insofern ist das ja ohnehin schon seit jeher ein sehr, ja, dubioser Konzern, muss man sagen, hier mit allen möglichen Verschachtelungen. Man hat dann unter Piëch insbesondere auch Marken quasi angehäuft. Ich glaube, 12 Marken gehören zum Konzern, wenn es nicht mittlerweile noch mehr sind. Und insofern ist das natürlich so eine gewisse Frage, ob man in die Aktie rein sollte. Aus meiner Sicht muss man sagen, die Bewertung ist relativ niedrig, eigentlich sogar zu niedrig. Zudem hat der Konzern auch einige Perlen, beispielsweise Lamborghini ist eine Tochter des Konzerns, die könnte man ja ähnlich wie das Fiat mit Ferrari gemacht hat, ausgliedern und an die Börse bringen. Bei Fiat war es so, dass dann die Ferrari-Aktie ja gelaufen ist wie geschnitten Brot. Mittlerweile Ferrari alleine eine Market Cap von fast 90 Milliarden US-Dollar aufweist und wenn Lamborghini nur halbwegs ähnlich erfolgreich wäre, dann könnte man hier auch vielleicht eine Market Cap von, sagen wir mal, mindestens 20 Milliarden Euro erreichen und das würde natürlich VW gut tun. Also alles in allem muss man sagen, die Situation hier unübersichtlich und da wird einiges jetzt hier umgebaut werden müssen. Natürlich gab es Managementfehler, das will ich auch gar nicht hier wegdiskutieren, aber es gab natürlich auch extreme Einflüsse der Politik und in Deutschland natürlich auch sehr, sehr viele politische Fehler, wenn man sich anschaut, was insbesondere die Ampelregierung zuletzt gemacht hat. Aber auch hier die Vorgängerregierung von Merkel war auch nicht besser, wobei man sagen muss, der jetzige Bundeskanzler war ja vorher auch Finanzminister, also die SPD, die gerne mit dem Finger auf andere zeigt, die vergisst, dass sie in der Merkel-Zeit lange, lange Zeit mitregiert hat, bis auf 4 Jahre, wo es Schwarz-Gelb damals gab mit Guido Westerwelle. Und insofern muss man schauen, wie das Ganze ausgeht. Aus meiner Sicht muss ich sagen, ja, es ist derzeit noch zu unübersichtlich. Die Volkswagen-Aktie, insbesondere die Volkswagen-Aktie, aber auch die Porsche Automobil Holding, die wirken zwar recht günstig, aber wenn jetzt beispielsweise die Dividende gestrichen würde, dann könnte hier trotzdem nochmal Druck drauf kommen, weil vielleicht auch Dividendenfonds, Dividenden-ETFs die Aktie dann rausschmeißen müssten. Also ich würde mich jetzt da eher noch ein bisschen zurückhalten, würde die Situation beobachten. Generell ist es so, Costolani hat das ja mal gesagt, man sollte Blue Chips in Krisensituationen quasi günstig kaufen und dann 10, 15 Jahre die Augen zumachen und dann hat man meistens hohe Gewinne. Aber in der Vergangenheit hat man auch gesehen, immer klappt das eben nicht. Philipp Holzmann, der Baukonzern, ist damals dann, nachdem er erst von Gerhard Schröder gerettet wurde, doch in die Pleite gegangen. Und generell kann man bei VW derzeit nichts ausschließen, muss man ganz klar sagen. Deswegen aus meiner Sicht ist es noch zu früh, sich hier ja einzukaufen, aber sicherlich eine Aktie für die Watchlist. Denn wenn es natürlich hier zu einem Turnaround kommt, ja, dann kann der natürlich auch schöne Gewinne bringen. Und die Automobilindustrie ist ja generell als zyklisch bekannt. Ja, von daher haben wir das Thema VW und auch Porsche Automobilholding so ein bisschen abgehakt. Bleibt noch die Porsche AG, der Autobauer Porsche, also den man ja schon gesondert an die Börse gebracht hat. Wir hatten zuletzt im Total Return Börsenbrief über die Aktie geschrieben, haben da geschrieben, so unter 70 Euro, so im Bereich 68, unter 68, da ist sie für uns eigentlich tendenziell kaufenswert, wobei man da kurzfristig auch starke Nerven braucht. Generell würde ich auch nach wie vor dazu stehen, auch wenn die Aktie jetzt heute stärker unter Druck geraten ist. Aber was man hier eben auch sehen muss, man ist natürlich in diesem ganzen VW-Schlamassel so ein bisschen mit drin, mitgehangen, mitgefangen. Und insofern, wenn es da kurzfristig vielleicht auch nochmal auf 64 oder 65 Euro zurückgehen würde oder noch einen Tick tiefer, dann wäre das jetzt auch kein Wunder. Also man sollte vielleicht derzeit erste Positionen schon mal hier in der Porsche AG, also der Vorzugsaktie der Porsche AG, langsam aufbauen und dann aber noch Cash übrig behalten, um eventuell etwas tiefer nochmal nachlegen zu können. Ja, und der zweitgrößte Verlierer, die Aktie von Siemens Healthineers, die hat sich nach dem Börsengang ja teilweise sehr, sehr gut entwickelt, ist regelrecht nach oben geschossen, aber jetzt seit einiger Zeit läuft es da auch nicht mehr so rund. Es gab zwischenzeitlich eine heftige Korrektur, anschließend nochmal eine Gegenbewegung und zuletzt lief sie im Prinzip seitwärts auf der Oberseite immer so gedeckelt im Bereich 58 Euro, auf der Unterseite unterstützt im Bereich 45. Und zuletzt sind wir wieder ans obere Ende dieser Range gelaufen und jetzt wieder auf dem Weg nach unten. Problem ist, dabei hat sich so eine Art Doppeltop auch ausgebildet und da muss man schauen, dass sich das jetzt nicht negativ auflöst. Aber generell muss man natürlich sagen, fundamental ist die Aktie jetzt nicht super teuer. Das Unternehmen an sich steht nicht so schlecht da und prinzipiell, wenn die Aktie vielleicht nochmal einen Tick tiefer geht, in Richtung 45 Euro oder knapp darunter, dann wäre sie aus unserer Sicht auch eher ein antizyklischer Kauf. Mal schauen, ob wir sie in der nächsten Ausgabe des Total Return Börsenbrief auch ausführlicher vorstellen. Ja, die drei Tagesgewinner, Münchner Rück, Heidelberg Materials und Fresenius. Münchner Rück hatte ich ja zuletzt immer positiv besprochen. Kürzlich gab es dann so eine Art kleine Gewinnwarnung aufgrund der Hurricanes in den USA. Die Aktie zwischenzeitlich mal deutlich zurückgesetzt. Ich hatte aber auch immer gesagt, dass ich zu den Höchstkursen davon über 500 Euro nicht mehr kaufen würde, weil die Aktie eben mal mindestens einen 10%igen Rücksetzer bräuchte. Ganz so tief ging es tatsächlich nicht. Es waren eher so 5-6%, aber es ging zumindest mal deutlich unter die Marke von 500. Und jetzt scheint sich die Aktie aber auch schon wieder zu brappeln. Generell muss man sagen, Münchner Rück, Munich Re, ist eigentlich langfristig eine Top-Aktie für alle Investoren. Das ist so eine Warren Buffett-Traumaktie vielleicht so ein bisschen auch. Allerdings muss man sagen, man hat hier auch nicht nur die Performance, die auch sehr gut ist, sondern man hat ja auch noch eine sehr, sehr schöne Dividende. Und wenn man da tief gekauft hat, hat man vielleicht auch persönlich eine sehr, sehr hohe Dividendenrendite. Und hier muss man sagen, in der Vergangenheit war das alles super. In der Zukunft würde ich davon ausgehen, dass die Dividende weiter stabil bleibt oder vielleicht sogar noch ein bisschen zulegen kann, dass aber der Aktienkurs nicht mehr in dem Tempo nach oben läuft, sondern jetzt auch mal eine gewisse Pause braucht, eine gewisse Konsolidierung braucht und erst dann kann es weitergehen. Generell, wer die Aktie aber hat und wer sie vor allen Dingen auch schon länger hat und auch hier Dividenden gerne in sein Depot gebucht bekommt, der sollte definitiv an Bord bleiben. Das gleiche gilt übrigens auch für die Allianz. Dann Heidelberg Materials, die frühere Heidelberg Zement. Da läuft es auch schon seit einiger Zeit relativ gut. Man muss auch sagen, das Unternehmen profitiert natürlich davon, dass die Zinsen so langsam wieder sinken, denn das führt natürlich auch dazu, dass wieder wahrscheinlich mehr gebaut wird und da braucht man eben auch entsprechende Baustoffe, Zement. Früher hießen sie ja noch Heidelberg Zement, muss man auch sagen. Und die Aktie zuletzt mehrfach auf der Oberseite so knapp überhalb von 100 Euro, 102, 103 Euro gescheitert, immer wieder zurückgesetzt, teilweise auch nochmal in Richtung 85. Aber letztendlich sind die Bullen am Ball geblieben und aktuell läuft sie so ein bisschen seitwärts zwischen 95 und 100, 101. Es bleibt dabei, der Ausbruch auf der Oberseite über die 102, 103, der muss nachhaltig erfolgen. Dann kriegen wir hier Kaufsignale, die die Aktie auch in Richtung 120 bis 125 steigen lassen kann. Solange das Kaufsignal noch nicht steht, sollte man noch ein bisschen abwarten. Aber ich bin hier relativ zuversichtlich, dass das Kaufsignal kommt. Denn wir haben hier schon 4 oder 5 Anläufe gehabt und so ein Doppel- oder Triple-Top, das ist meistens kritisch. Da, wenn eine Aktie 2-3 Mal oben anstößt, dann kann sie auch nach unten wegbrechen. Aber wenn das 4-5-6-7-8 Mal passiert, dann ist das ein Zeichen eigentlich, dass die Bullen am Ball bleiben. Und früher oder später schaffen sie es dann normalerweise auch, den Widerstand zu durchbrechen. Das ist so ein bisschen wie mit so einem Hammer, mit dem man in eine Wand reinhaut. Irgendwann fällt die Wand dann eben ein. Ja, und Fresenius hatte ich zuletzt auch schon positiv besprochen. Gab ja auch ein interessantes Interview mit dem CEO, der noch relativ neu da ist, wobei mittlerweile auch schon fast 2 Jahre und der hier vieles neu austariert hat. Insbesondere auch die Tochter Fresenius Medical Care mehr in die Unabhängigkeit entlassen hat. Und aktuell ist natürlich auch die Krankenhaus- und Gesundheitsreform von Lauterbach stehen da im Fokus. Und hier muss man sagen, Fresenius hat sich hier so ein bisschen neu erfunden, sieht derzeit gut aus, charttechnisch auch hier so ein bisschen ähnlich wie gerade bei der Heidelberg Materials, nur ist hier der Widerstand so im Bereich 34, 35 Euro, da sind wir nah dran, da muss die Aktie aber jetzt auch noch drüber, wenn sie das schafft, kriegen wir Kaufsignale in Richtung 42 Euro, 42,50 Euro, aktuell bin ich auch hier recht zuversichtlich, dass das früher oder später gelingt. Aber die Bullen haben es schon 3 Mal versucht, sind immer wieder so ein bisschen zurückgeworfen worden. Ob das jetzt im 4., 5., 6., 7. oder 8. Versuch erst klappt, das muss man sehen. Aber früher oder später gehe ich davon aus und Rücksetzer würde ich auch hier kaufen. Heute allerdings gab es ja keinen Rücksetzer, sondern die Aktie war mit 2,3% plus der Tagesgewinner im DAX. Dann weiter zum MDAX, wo sich das Chartbild zuletzt ja deutlich aufgehellt hat. Und das sieht man auch heute wieder, denn der MDAX kann weiter zulegen. Zwar nur 77,41 Punkte oder 0,28%. Aber mit 27.336,97 Punkten nähert er sich jetzt der magischen 27.500er Marke. Und da muss er natürlich mit Schwung, mit Karacho durch, um hier ein Kaufsignal in Richtung 32.000 bis 33.000 Punkte zu generieren. Wobei ich nicht davon ausgehe, dass wir diese Kursziele dann noch im Laufe dieses Jahres, aber vielleicht im ersten Halbjahr nächsten Jahres sehen könnten. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, die Aktien von Redcare Pharmacy, von Traton und von Aixtron. Redcare Pharmacy, eine Aktie, die schwer zu greifen ist, zuletzt sehr, sehr volatil. Aktuell natürlich in aller Munde, ist ja die ehemalige Shop-Apotheke durch die Werbung auch mit Günther Jauch und diesem E-Rezept. Generell das E-Rezept ist natürlich eine gute Sache für solche Online-Apotheken, aber übergeordnet bleibe ich nach wie vor dabei, dass ich nicht so ganz verstehe. Also das Geschäftsmodell an sich verstehe ich schon und finde ich jetzt auch nicht so schlecht, das habe ich auch immer wieder betont. Aber man hat natürlich die nächste Online-Apotheke nur einen Klick weiter und ich wüsste jetzt nicht, warum, wenn es da größere Preisdifferenzen bei den freiverkäuflichen Medikamenten geben sollte, bei den rezeptpflichtigen ist es ja fast egal, warum ich dann unbedingt bei der einen bleiben sollte, wenn ich vielleicht bei zwei oder drei Accounts habe, dann kann ich auch schnell zu der nächsten wechseln. Ja, und insofern, ja, mit den verschreibungspflichtigen Medikamenten wird man sicherlich auch Gewinne einfahren können, so ist es nicht, aber die werden halt nicht exorbitant sein und bei den freiverkäuflichen, da hätte man natürlich mehr Preissetzungsmacht, aber da ist dann der Wettbewerbsdruck sehr groß und insofern, ja, grundsätzlich finde ich das Unternehmen nicht schlecht, aber die Aktie bei knapp 150 Euro, wo sie zuletzt war, vor dem Rücksetzer heute, das ist mir doch ein bisschen des Guten zu viel. Auf der anderen Seite, charttechnisch, wenn sie nachhaltig über die 150 steigen sollte, kriegen wir Kaufsignale in Richtung 180. Das gehört zur Wahrheit halt auch dazu, wenngleich ich nicht nachvollziehen kann, wenn diese Aktie so hoch steigen würde. Dann Traton, die Nutzfahrzeugtochter von VW. VW heute negativ in den Schlagzeilen. Da hat man auch so ein bisschen auf Traton draufgehauen, aber generell lief es da zuletzt eigentlich ganz gut. Und charttechnisch muss man auch sagen, nachdem die Aktie ja deutlich korrigiert hat in Richtung 26 Euro, hat sich das Bild hier zuletzt aufgehellt. Es gibt einen Aufwärtstrend ausgehend von diesem Ausverkauf in Richtung 26. Und jetzt muss die Aktie halt nachhaltig wieder über die 32. Dann wäre es auch wieder möglich, dass sie in Richtung 36, vielleicht sogar 38 Euro steigen kann. Ob das letztendlich gelingt, muss man abwarten. Aber generell natürlich Nutzfahrzeuge, da läuft es derzeit nicht so schlecht. Das haben auch andere Nutzfahrzeughersteller zuletzt berichtet. Vielleicht auch das hier im Zusammenhang mit der zunehmenden Bautätigkeit aufgrund sinkender Zinsen. Aber auf der anderen Seite auch der Rohstoffsektor, der performt insgesamt nicht so schlecht. Und auch da braucht man natürlich beispielsweise Baumaschinen von Caterpillar, aber dann eben auch Nutzfahrzeuge, LKWs, um das Zeug abzutransportieren. Und das kann dann durchaus im Einzelfall auch mal von Traton und anderen Nutzfahrzeugherstellern kommen. Nichtsdestotrotz, heute im VW-Schlamassel 3,3, fast 3,4% nach unten. Und der Tagesverlierer, mal wieder die Aktie von Aixtron. Und da muss man sagen, ich hatte lange und breit davor gewarnt, Zukosen von 50 Euro und mehr, dass hier viel zu viel Euphorie drin ist, dass ich die nicht nachvollziehen kann. Das ist noch nicht so lange her, dass wir diese Kurse hatten. Das war Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres. Ja, und mittlerweile ist die Aktie ja regelrecht gecrashed, hat sich gegenüber den Höchstkursen fast gedrittelt. Es sieht nach wie vor nicht mal besonders gut aus, charttechnisch. Gerade auch nach den heutigen Kursverlusten ist die Aktie jetzt wieder im Bereich ihrer wichtigen Unterstützung angekommen. Die liegt so im Bereich 14,50, 14 Euro. Wir stehen heute Schlusskurs 14,49. Und insofern, wenn die Bullen jetzt nicht sehr kurzfristig hier wieder das Ruder in die Hand nehmen, dann wird das hier noch sehr, sehr kritisch. Und dementsprechend Aixtron würde ich nach wie vor nicht mehr unbedingt ins Depot legen. Auch die nächste Aktie würde ich persönlich mir nicht unbedingt ins Depot legen, sondern würde noch ein bisschen abwarten und dann eher auf der Short-Seite nach einem Einstieg suchen, nämlich die Aktie der deutschen Lufthansa. Wobei man sagen muss, es gibt hier natürlich auch positive Nachrichten, wenn man so will. Und die haben auch mit der katastrophalen Politik hier in Deutschland zu tun. Denn man hat ja hier die Luftverkehrssteuern und so weiter erhöht. Und das hat dazu geführt, dass viele Fluggesellschaften Strecken aufgegeben haben. Und wir haben das in der Vergangenheit ja schon erlebt, als Air Berlin damals pleite gegangen ist. Da hatte die Lufthansa auf einmal einen richtigen Hype an der Börse und auch die Gewinne des Konzerns sind gesprudelt. Warum? Weil man für ein Jahr so gut wie keine Konkurrenz hatte, gerade im innerdeutschen Markt. Und das könnte hier jetzt auch so ein bisschen der Lufthansa in die Karten spielen, dass man hier so als bisschen halbstaatlicher Konzern, kann man vielleicht schon auch sagen, denn der Staat war ja hier auch lange Aktionär und hat hier beispielsweise auch bei Corona rettend eingegriffen, dass man hier eben davon profitiert, von dieser verfehlten Ampelpolitik, dass viele andere jetzt erstmal deutsche Strecken oder Flughäfen in Deutschland, Drehkreuz und so weiter aufgeben und die Lufthansa dann am Ende quasi so eine Art Monopolist ist. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch ganz klar, dass aufgrund dieser Politik Fliegen teurer wird, denn die Lufthansa nutzt natürlich da so gewisse Monopole, die sie auf einzelnen Strecken dann vielleicht hat, aus, wird entsprechend mehr verlangen, weil es ja eben keinen Wettbewerbsdruck, keinen Konkurrenzdruck gibt. Und auch das haben dann natürlich die Touristen, die Urlauber der Ampel zu verdanken und sollten das bei der nächsten Wahl eben berücksichtigen. Dann die Schott Pharma heute mit einem Plus von 2,5%. Die Aktie ist ja vor einiger Zeit nach einer Gewinnwarnung mal richtig unter Druck gekommen, hat sich zwischenzeitlich aber wieder berappelt generell ein Unternehmen aus Mainz, glaube ich, auch, wo ja auch BioNTech sitzt, was ich jetzt nicht überragend gut, aber jetzt auch nicht schlecht finde. Ich würde mir die Aktie definitiv nicht ins Depot legen. Dafür ist es nicht gut genug, muss man auch ganz klar sagen. Aber ja, zuletzt nach dem Absturz gute Erholung. Und tendenziell ist das schon eine Aktie, die über 30 Euro stehen sollte, was sie ja jetzt wieder tut. Im Zuge der Korrektur Mitte des Jahres mit der Gewinnwarnung ist sie ja teilweise auf 26 abgestürzt. Das war eine Übertreibung nach unten. Aber jetzt auf der Oberseite ein bisschen was mag noch gehen. Aber das gigantische Potenzial sehe ich da nicht. Vielleicht so der Bereich 34, 35, 36 Euro. Ausgehend von aktuell 32, 22. Naja, ein bisschen was nach oben kann noch gehen, wie gesagt, aber ganz großes Kurspotenzial sehe ich dann nicht. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von Fraport, da gab es zuletzt eine interessante Analyse von Jonathan Neuscheler bei Abilitato, kann ich jedem nur empfehlen. Ich glaube, die ist sogar zumindest teilweise frei zugänglich. Ja, fand das Unternehmen spannend. Ich muss ganz ehrlich sagen, Flughafenbetreiber sind jetzt nicht unbedingt mein Spezialgebiet und jetzt auch nicht die Aktien, die ich am spannendsten finde. Aber was man bei Fraport eben auch sagen muss, man betreibt natürlich den Frankfurter Flughafen und den kennt ja jeder, der ist ja riesig groß und so weiter. Aber man hat natürlich auch noch andere Flughäfen in der Welt und generell, nachdem ja in Corona-Zeiten, in Pandemie-Zeiten das Geschäft in der Luftfahrtbranche auch abgestürzt ist, deswegen ja auch eine Lufthansa beispielsweise mit Staatsgeldern, die gerettet wurden. Ja, da läuft es jetzt insbesondere international immer besser jetzt. In Deutschland natürlich aufgrund der verfehlten Ampelpolitik nicht ganz so gut, aber international bei den Flughäfen immer besser. Da hat man zum Teil wieder neue Rekorde, was die Flugreisen anbetrifft, erreicht. Und alles in allem kann ich daher verstehen, dass die Aktie von Fraport auf Erholungskurs ist und vielleicht auch noch einen Tick weiter nach oben geht. Aktuell erstmal wieder über die Marke von 50 Euro gestiegen. Kurzfristig ist das auch so ein gewisser charttechnischer Widerstand, muss man sagen, der nachhaltig noch überwunden werden muss. Wenn das gelingt, liegt das nächste Ziel so im Bereich 55 und später sogar im Bereich von etwa 60 Euro und vielleicht geht da mittelfristig auch noch einen Tick mehr. Dann der SDAX, der heute immerhin 50,63 Punkte oder 0,37% zulegen konnte, 13.884,94. Das Chartbild hier, anders als beim MDAX, hat sich zuletzt eher ein bisschen eingetrübt, aber sieht generell noch nicht so schlecht aus. Gewinner und Verlierer. Auf der Verliererseite die Aktie des Automobilzulieferers Schaeffler. Ja, was da der Grund ist, ist kein Wunder, wenn bei VW es nicht rund läuft und generell in der Automobilindustrie in Deutschland es nicht rund läuft, ja, dann haben auch die Zulieferer natürlich Probleme und Schaeffler ist einer der wichtigsten Zulieferer und dementsprechend ist die Aktie dann natürlich auch sicherlich nicht gesucht. Dann Takt. Gab es kürzlich auch interessante Analysen zu, aber nach wie vor habe das Unternehmen ja schon vor Jahren damals noch in meinem Videobörsenblog besprochen und war nie der ganz große Fan der Aktien, muss man sagen. Habe immer gesagt, die verweigern sich eigentlich der modernen Zeit, weil sie immer noch hauptsächlich über Katalog und so weiter verkaufen und das Internet nicht so wirklich hier für ihr Geschäft nutzen. Das mag sich inzwischen etwas verändert haben, auch verbessert haben, aber generell Takt, ja, das ist aus meiner Sicht so ein Unternehmen, weder Fisch noch Fleisch. Man muss die Aktie definitiv nicht haben und wer sie in den letzten Jahren nicht hatte, der hat definitiv auch nichts verpasst und das dürfte in den nächsten Jahren wahrscheinlich ähnlich so sein. Wenngleich natürlich, wenn sie mal richtig auf die Mütze bekommt, was ja zwischenzeitlich auch mal der Fall war, dann kann man bei so einem Wert natürlich auch mal zwischenzeitlich auf einen Rebound spekulieren. Aber wie gesagt, generell langfristig keine Aktie, die ich mir jetzt ins Depot packen würde, denn das ist einfach ein zu verschlafenes Unternehmen dafür. Ja, und der Tagesverlierer, die Aktie von PVA Tepla. Und die machen, wie soll man sagen, Silikonzuchtanlagen, um hier die Chipindustrie zu beliefern. Und da haben wir das Problem, die Chipindustrie zuletzt, da gab es ja sehr widersprüchliche Signale. Taiwan Semiconductor mit Superzahlen, ASML eher so ein bisschen Rohrkrepierer gewesen. Und ich hatte ja auch da ein Video bei YouTube zugemacht, was ich auch jedem empfehlen kann zu dem Thema. Generell haben wir halt hier einen sehr schwierigen Markt, eine sehr schwierige Marktstruktur. Denn beispielsweise ASML ist zwar im Bereich der Lithografiemaschinen ein Quasi-Monopolist, aber der größte, wichtigste Kunde, Taiwan Semiconductor, die sind eben auch ein Quasi-Monopolist. Intel als Konkurrent fällt ja fast flach und Samsung, ja, die sind zwar noch in gewissen Bereichen ein Konkurrent, aber die konzentrieren sich jetzt nicht insbesondere auf die Chip-Produktion für andere. Und insofern, ja, hat man hier, wie gesagt, eine schwierige Marktstruktur und dementsprechend sieht das dann auch bei solchen Zulieferern aus. Die Aktie von PVA Tepla in den letzten Wochen und Monaten stark unter Druck, von 24 mittlerweile auf unter 12 mehr als halbiert. Mittelfristig halte ich die Aktie für gar nicht unspannend, ist ein sehr spannendes Unternehmen aus der Technologiebranche, aber aktuell würde ich hier noch ein bisschen abwarten. Auch wenn die Bewertung vielleicht schon günstig oder sogar zu günstig erscheint, muss man sagen, bei solchen Zyklikern, da kann es, wenn da mal richtig Druck drauf ist, auch immer noch eine Etage tiefer gehen. Und charttechnisch hat die Aktie eigentlich fast schon ein frisches Verkaufssignal generiert, kann also durchaus noch in Richtung 10 oder vielleicht sogar in Richtung 8 Euro fallen. Und dann kann man mal weiterschauen. Ja, die Gewinnerseite, Süß Microtech, Salzgitter und Evotech. Süß Microtech, da muss man sagen, auch aus dem Chipsektor, Chipmaschinenbauer, aber man wird hier als KI-Profiteur wahrgenommen, deswegen die Aktie in den letzten Monaten gelaufen wie geschnitten Brot. Aus meiner Sicht ist das aber zu viel Euphorie. Das Unternehmen ist definitiv nicht schlecht, aber so ein KI-Profiteur, wie hier an der Börse gespielt wurde, mit teilweise Kursen von 70 Euro und mehr, ist man eben auch nicht. Zuletzt dann gab es teilweise scharfe Korrekturen, die wurden relativ schnell wieder aufgefangen. Auch aktuell greifen die Bullen bei dem Rücksetzer wieder zu, deswegen die Aktie heute auf Platz 2, glaube ich, in der Gewinnerliste des S-DAX. Aber tendenziell, ich kann mir schwer vorstellen, dass sie nochmal in Richtung 70 läuft oder wenn sie das tut, dass sie da auch noch großartig über die 70-Euro-Marke läuft, denn da war sie schon sehr, sehr teuer. Auch jetzt ist sie noch sehr, sehr teuer und generell würde ich sagen, wenn es dann nochmal in Richtung 70 geht, dann sollte man hier eher mal auch den einen oder anderen Chip vom Tisch nehmen, sprich Teilgewinnmitnahmen durchführen, denn ich denke, die große Party, die dürfte hier langsam vorbei sein. Dann Salzgitter, die hatten keine Party, muss man sagen, die Aktie zuletzt eigentlich immer weiter gefallen und auch der Kursanstieg, den wir zuletzt gesehen haben, der ist zwar durchaus nicht ganz schlecht, muss man hier konstatieren. Da wurden charttechnisch wichtige Marken zunächst auf der Unterseite verteidigt und jetzt auf der Oberseite mit dem Sprung über die 14-Euro-Marke auch aufgebrochen. Also das hat sich aufgehellt, das Chartbild. Aber übergeordnet ist die Aktie natürlich immer noch schwach und die Bullen müssen jetzt am Ball bleiben. Vor allen Dingen das Problem ist, bis etwa 15, und das sind nur etwa 3-4% vom aktuellen Kursniveau aus, kann sie noch problemlos laufen. Dann kommen aber erste härtere charttechnische Widerstände ins Spiel. Und die gehen dann hoch eigentlich bis 16, vielleicht sogar 16,50 Euro, 16,75 Euro. Und erst darüber könnte es dann weitergehen in Richtung 18. Und erst darüber wäre die Aktie dann langsam frei nach oben. Und man sieht es ja schon selbst, von 14,46 heutiger Schlusskurs bis 18, ja, das wären ja schon fast 30%, wo sie erstmal steigen muss. Und erst dann würde sich das Chartbild langsam aufhellen. Also das ist sehr, sehr schwierig. Hingegen abgestürzt aufgrund eines unrühmlichen Abgangs des CEOs, des langjährigen CEOs, Dr. Werner Landthaler, die Aktie von Evotech, aber jetzt zuletzt wieder auf Comeback-Kurs unterwegs. Und da muss man sagen, fundamental ist die Aktie super billig. Das Unternehmen hat Substanz. In der Vergangenheit wurden Übernahmen getätigt, wie Just Biologics, glaube ich, heißen sie in den USA. Und die haben auch schon bewiesen, dass ihre Technologie was taugt. Also insofern, der Absturz der Aktie da teilweise bis auf knapp über 5 Euro, das war des Guten oder des Schlechten zu viel. Das Comeback zuletzt sehr, sehr schön. Problem ist jetzt, im Bereich so 7,25 Euro bis 7,50 Euro, da wird erstmal nur ein Gap geschlossen. Das heißt, da könnte es dann auch nochmal schärfere Rücksetzer geben. Erst oberhalb von 7,50 Euro dürfte sich die Erholung fortsetzen. Dann sehr, sehr schnell Kurse von 9 Euro und später auch zweistellige Kurse, sprich über 10 Euro drin. Mittelfristig sehe ich das durchaus. Kurzfristig muss man aber schauen, wie sich die Aktie an den entsprechenden Widerstandsmarken verhält. Das heißt, im Bereich 7,25 Euro bis 7,50 Euro und später dann bei 9 Euro. Ja, dann noch der TecDAX. Und der heute mehr oder weniger unverändert, ein Plus von 0,44 Punkten oder 0,01%, 3420,87, aber immerhin deutlich über der Marke von 3350 und nach wie vor, ja, bestehen hier Chancen für die Bullen, das Chartbild positiv aufzulösen und hier größere Kaufsignale in Richtung 4200 und mehr zu generieren. Verliererseite, Siemens Healthineers schon besprochen, Aixtron schon besprochen, dann noch Siltronic. Ja, die Aktie hat es ja zuletzt auch arg zerrissen. Viele sagen, ja, Waferproduzent, eigentlich gutes Unternehmen. Ich hatte mich immer dagegen gestellt, habe gesagt, das ist so ein bisschen wie bei SMA Solar, die auch Wechselrichterproduzent sind und eigentlich jetzt auch keine schlechten Wechselrichter herstellen, aber die sind einfach dann zu teuer und so viel besser ist die Qualität halt nicht. Und somit kann SMA Solar auch immer nur profitieren, wenn der Markt super boomt und irgendwie alles andere abgegrast wurde, wenn Enphase und Co. überhaupt nichts mehr liefern können, dann sagen die Kunden, ja, bevor ich jetzt gar keine Wechselrichter habe, dann kaufe ich die von SMA Solar, auch wenn die eigentlich zu teuer sind. Und so ist das bei den Wafern von Siltronic auch vielleicht so ein bisschen Herstellung in Deutschland. Es gab ja hier mal auch Übernahmepläne aus China. Das hat sich dann zerschlagen, weil Herr Habeck das verboten hat. Das Verbot, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, sei mal dahingestellt. Das kann ich aber in dem Fall sogar so ein bisschen nachvollziehen. Will ja nicht immer nur auf der Politik jetzt hier draufschlagen, aber dass Siltronic in Deutschland langfristig jetzt hier keine Erfolgsgeschichte mehr wird, Ich glaube, da ja, bin ich jetzt kein großer Prophet, wenn ich das an dieser Stelle so verkünde. Ja, und die Gewinnerseite, Evotech, Süß, Microtech schon besprochen und dann die gerade angesprochene SMA Solar. Und da hatte ich ja zu Kursen von weit über 100, 110 Euro gesagt, dass das ein Verkaufs- oder sogar Short-Kandidat ist. Wer das gemacht hat, herzlichen Glückwunsch. Der hat viel, viel Geld damit verdienen können. Zuletzt habe ich auch gesagt, so ein bisschen wie bei Verbio, die ich ja auch zu Höchstkursen quasi als Short-Kandidat bezeichnet hatte, dass ich jetzt hier nicht mehr shorten würde, genau wie bei Delivery Hero, wo ich auch rechtzeitig auf der Unterseite gesagt habe, jetzt hier aber langsam nicht mehr shorten, auch wenn ich nicht von dem Unternehmen überzeugt bin und nicht auf die Long-Seite wechseln würde, würde ich aber zumindest zu solchen Ausverkaufspreisen dann auch nicht mehr shorten. Und das Gleiche gilt jetzt auch so ein bisschen für SMA Solar. Die Aktie ist halt von 110 quasi auf, ja, heute sind es 16,92, zuletzt waren es teilweise unter 16 sogar, zurückgefallen. Das ist eine, ja, Sechstelung, glaube ich, etwa. Und dass da jetzt natürlich nicht mehr so viel Speck am Knochen ist und auf den Rippen ist und die Aktie jetzt auch nicht über Nacht wahrscheinlich auf Null fallen wird, das ist relativ klar. Und insofern, ja, sie war ein schöner Short bei 110, 190, 80 und so weiter. Aktuell würde ich, wenn ich Short war und noch keine Gewinne mitgenommen habe, die eher mal realisieren. Aber ich würde definitiv auch nicht auf die Long-Seite wechseln, weil das Unternehmen eigentlich nicht gut genug dafür ist, dass die Aktie langfristig unbedingt in ein Depot muss. Ja, dann der amerikanische Markt, zunächst der Dow Jones, der heute überzeugen konnte, stand ja zuletzt etwas schärfer unter Abgabedruck, heute aber ein Plus von 273,17 Punkten oder 0,65%, 42.387,57. In den USA deutet immer mehr auf einen Wahlsieg von Donald Trump hin, egal was Markus Koch dazu sagen mag. Und das kann man gut oder schlecht finden, aber dementsprechend laufen dann auch die Trump-Trades, wenn man so will. Heute hatte allerdings zumindest im Dow Jones die Gewinner-Verliererliste nicht so viel mit Donald Trump zu tun. Auf der Verliererseite standen IBM, die ja vor kurzem keine so guten Quartalszahlen geliefert haben, die generell ja auch so ein bisschen jetzt geweckt wurden, die Aktionäre doch, die ja zuletzt sehr euphorisch waren. Ich denke, dass die Kursrallye nach den Quartalszahlen, die hier gemeldet wurden, auch erstmal so ein bisschen vorbei sein dürfte. Dann Honeywell International, Mischkonzern, wenn man so will. Und auch hier die Aktie zuletzt teilweise sehr schön nach oben gelaufen in Richtung alter Hochs, mehr Jahreshochs, ja fast schon Allzeithochs, wobei das absolute Allzeithoch war noch nicht ganz angepeilt. Aber jetzt kommt hier auch so ein bisschen Abgabedruck auf, kommen ein paar Gewinnmitnahmen auf. Muss man mal abwarten, wie das am Ende ausgeht. Generell finde ich die Honeywell nicht ganz unspannend, muss man sagen. Aber ob man sie jetzt schon kaufen muss, ich würde da erstmal noch ein bisschen abwarten. Und der Tagesverlierer, die Aktie von Boeing, da ist jetzt die Katze aus dem Sack. Es gibt eine Kapitalerhöhung, insgesamt 19 Milliarden US-Dollar. Frisches Kapital wird man besorgen. Ich glaube 14 Milliarden über eine normale Kapitalerhöhung und dann nochmal 5 Milliarden US-Dollar über Vorzugsaktien, die man da ausgeben möchte. Und man überlegt auch den Verkauf des Luft- und des Raumfahrtgeschäfts, so muss man sagen, Luftfahrt natürlich nicht. Und alles in allem kam das heute nicht so gut an, ein Minus von am Ende knapp 3%. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Pläne waren auch zum großen Teil auch schon bekannt und deswegen hält sich der Abgabedruck am Ende dann auch noch einigermaßen in Grenzen. Gewinnerseite American Express, Goldman Sachs und 3M. Man sieht also die Finanzwerte der American Express, zuletzt ja auch teilweise mal ein bisschen zurückgesetzt. Ja, aber generell so der Bereich 265 Dollar, der hat dann doch gehalten. Muss man jetzt hier so ein bisschen aufpassen, das könnte so eine Art Schulterkopf-Schulterformation am Ende werden, allerdings eher eine kleine, also darauf könnte dann eine Korrektur folgen, vielleicht so in Richtung, ja, 240 oder so, aber jetzt kein großer Crash. Generell übergeordnet sieht das Ganze noch sehr stark aus, allerdings muss man auch aufpassen aus fundamentaler Sicht, American Express, anders als Mastercard und Visa, vergeben die Selbstkredite, was natürlich zum einen gut ist, wenn die zurückbezahlt werden, weil gerade in den USA wird Kreditkarte ja exzessiv eingesetzt und da sind dann auch horrende Kreditkartenzinsen zum Teil von über 20% fällig und wenn das natürlich vom Kunden bedient wird, dann ist das ein super Business, aber es drohen halt auch immer wieder mal Kreditausfälle und bei American Express fallen die dann eben beim Unternehmen an, wohingegen Mastercard, Visa, die vermitteln die Kreditkarten nur und da sind dann Banken dahinter und insofern haben die natürlich dann weniger Ertrag, sage ich mal, durch die Kunden, weil sie eben an den Zinsen und so weiter nichts verdienen, aber eben auch deutlich weniger Risiko. Und das muss man eben wissen, dass das unterschiedliche Businessmodelle sind bei Amex gegenüber Mastercard und Visa. Und was einem da besser gefällt, das muss dann jeder für sich entscheiden. Ich glaube, Warren Buffett hat klar Statement gesetzt. Er ist seit langer, langer Zeit Aktionär bei American Express, aber er hat auch eine Mastercard im Portfolio. Und das sagt ja schon vieles aus, sage ich mal. Dann Goldman Sachs, die Aktie zuletzt nach guten Quartalszahlen zunächst ein bisschen durchgeschüttelt, aber letztendlich scheinen sich die Bullen hier dann doch durchzusetzen. Charttechnisch sieht das nach wie vor wunderbar aus. Der Bereich so 510, solange der nicht nachhaltig wieder nach unten unterschritten wird, haben wir charttechnische Kaufsignale, zuletzt ein Pullback dahin. Und die Aktie, der ist der Weg jetzt frei Richtung 620, 625. Wer da drin ist, sollte also eher an Bord bleiben. Und 3M, das war ja eine Aktie, die lange Zeit auf der Abschussliste stand. Die hatten ja viele Probleme im Unternehmen auch, weil es gab so Gehörschutz, quasi so Oropax-mäßig, den man da vertrieben hat fürs Militär. Und da hat sich herausgestellt, das war nicht so ganz, hat nicht so ganz funktioniert. Da haben dann viele ihr Gehör verloren und so weiter, weil das nicht richtig funktioniert hat. Und da gab es etliche Klagen. Und das Unternehmen war eigentlich, wie viele dachten, schon im Untergang geweiht. Aber mittlerweile hat man diese Krise so ein bisschen ausgestanden. Die Aktie zwischenzeitlich nach Quartalszahlen explodiert. Und in der Spitze war sie auch schon über 140. Zuletzt so ein Rücksetzer. Tendenziell muss man sagen, Rücksetzer bis in den Bereich 120, 125. Aktuell stehen wir 130 etwa. Sind hier eigentlich immer noch ganz normale Korrekturen und übergeordnet sieht das nach wie vor gut aus. Und heute, muss man ja sagen, legt die Aktie fast 4,5% sogar zu auf über 130 wieder. Und das ist natürlich generell bullig nach dem Rücksetzer zuletzt, dass jetzt die Bullen das Ruder so schnell wieder übernehmen. Ja, und dann der Nasdaq 100, der den ganzen Tag über eigentlich im Plus lag, aber zum Handelsende die Gewinne mehr oder weniger komplett abgegeben hat. So gab es am Schluss ein Minus von 0,95 Punkten oder eine rote Null. 20.351,07. Verliererseite GE Healthcare Technologies aus dem Medizintechniksektor, ähnlich wie im DAX die Siemens Healthineers. Also diese Werte standen heute eher auf der Abschussliste. Dann Lam Research, die zuletzt nach Quartalszahlen nach oben gezogen sind, aber die nach wie vor charttechnisch auch nicht ganz sauber aussehen, muss man auch ganz klar sagen. Nach wie vor der Bereich so $72, der muss hier halten, sonst kann sich das Chartbild auch schnell zuziehen. Und Tagesverlierer aus dem Ölsektor aufgrund des stark gesunkenen Ölpreises, die Aktie von Diamondback Energy, ein Minus hier von knapp 3,4%. Gewinnerseite hingegen, da standen heute Chipwerte, NXP Semiconductor und Arm Holdings, insbesondere auch nach zuletzt Quartalszahlen von Texas Instruments, die zwar nicht überragend waren, aber dann doch ganz gut aufgenommen wurden. Heute von ON Semiconductor, die ebenfalls jetzt nicht ein überragendes Quartal hatten, aber auch letztendlich dann gut aufgenommen wurden mit einem Plus von knapp 1,4%. Und dann NXP Semiconductor ist ja auch aus diesem Segment. Und die Aktie kann heute dann 2,7% zulegen. Arm Holdings zuletzt nach dem Patentstreit, wenn man so will, mit Qualcomm ja unter Druck geraten. Obwohl Arm Holdings ja auf der Seite des Aggressors, wenn man so will, war, hat man denen das wohl übel genommen. Die Aktie hatte mehr verloren als Qualcomm. Deswegen aber jetzt heute auch die schöne Erholung bei Arm Holdings 4,3% und auch Qualcomm kann sich zwischenzeitlich wieder deutlich berappeln. Und dazwischen hat sich dann mit einem Plus von 3,2% die Aktie von Moderna geschoben. Ja, die Impfstoffwerte, mRNA-Werte, wie auch BioNTech, die standen ja zwischenzeitlich erheblich unter Druck. Gerade Moderna zuletzt auch nach schwachen Quartalszahlen und insbesondere auch Prognosen heftig abgestraft. Aber gerade Moderna, weil die so tief gefallen sind, da greifen jetzt auch ein paar Schnäppchenjäger zu. Man muss sagen, ich war immer der Ansicht, dass Moderna das bessere Unternehmen ist gegenüber BioNTech, aber hatte beide tendenziell jetzt nicht unbedingt auf meiner Favoriten- oder Kaufliste stehen. Lange Zeit war das auch richtig. Moderna war ja zwischenzeitlich sehr, sehr stark unterwegs. Zuletzt dann aber eben, wie gesagt, nach schwachen Quartalszahlen und schwacher Prognose eingebrochen. Bei BioNTech das Gegenteil, die Aktie zuletzt deutlich nach oben geschossen. Das heißt, ich lag eigentlich zunächst richtig, dann jetzt in den letzten 3, 4, 5 Wochen eher falsch. Aber jetzt auf dem aktuellen Niveau würde ich sagen, eine BioNTech bei 110 und mehr Dollar würde ich die nicht mehr unbedingt anfassen. Ist bestenfalls noch eine Halteposition. Eine Moderna, da kann ich durchaus verstehen, dass der ein oder andere Schnäppchenjäger zugreift. Wobei man sagen muss, es ist letztlich Biotech und da kann alles passieren. Hier können natürlich Erfolge erzielt werden, dann schießen solche Aktien durch die Decke. Die Impfstoffe, die damals entwickelt wurden gegen Corona, waren ja das beste Beispiel. Aber wenn eben was schief läuft, wenn hier die Medikamentenentwicklung nicht funktioniert, dann kann es auch ein Schuss in den Ofen werden und dann können solche Aktien eben auch dramatisch abstürzen. Und insofern sollte man bei solchen Werten grundsätzlich vorsichtig sein. Entweder man muss sich sehr gut auskennen, man sollte einen Biotech-Fonds nehmen oder eben eine Aktie wie BB Biotech, die ja quasi wie so eine Art Fonds sind. Oder aber, und das ist die Alternative, wenn man solche Unternehmen hat wie Evotech, die ja zum einen tief gestürzt sind, also auch so Costolani-Effekt, dass man sie jetzt deutlich günstiger kaufen kann als noch vor 1, 2 Jahren. Und wo man aber generell jetzt nicht das Risiko der Medikamentenforschung hat, weil das eben Forschungsplattformen sind. Also die Evotech forscht natürlich auch, aber hat immer Partner mit im Boot, große Pharmakonzerne, die da eben sehr, sehr viel Geld auch in die Forschung und Entwicklung mit einfließen lassen, um eben später dann auch von entwickelten Medikamenten zu profitieren. Das ist natürlich ein Geschäftsmodell. MorphoSys hatte das zuerst, aber die werden jetzt aufgekauft von Novartis. Und das sind natürlich dann auch Alternativen, gerade deshalb auch eine Evotec, die ich ja eben auch positiv besprochen habe, so interessant. Ja, das soll es dann für heute im Prinzip schon fast gewesen sein, was den Aktienmarkt angeht. Werfen wir zum Schluss vielleicht noch einen kurzen Blick auf die Kryptos. Da muss man sagen, der Bitcoin, der ist mittlerweile ja sehr, sehr freundlich unterwegs. Also da sieht man den Trump-Effekt wohl schon so ein bisschen. Da wird schon kräftig auf die Wahl von Donald gezockt. 69.500 der Bitcoin aktuell, Ethereum zuletzt etwas enttäuschend, aber immerhin auch wieder über der Marke von 2.500 zurück. Dürfte aber früher oder später auch noch ins Laufen kommen. Und viele andere Altcoins sind zuletzt auch auf die Startrampe geschoben worden. Und da fehlt jetzt nicht mehr viel, bis sie zünden. Insbesondere Solana, da haben wir zuletzt auch nochmal einen kleinen Kauf getätigt im Krypto-Derivate-Musterdepot des TAC. Und alles in allem glaube ich, ja, wenn Donald Trump die Wahl gewinnt, dann könnte das tatsächlich die Kryptos auch kurzfristig beflügeln. Aber letztendlich muss man auch sagen, aus meiner Sicht ist die US-Wahl nicht so entscheidend und also für den Aktienmarkt zumindest nicht so entscheidend. Politisch mag das anders aussehen und auch für den Kryptomarkt am Ende nicht, denn ich glaube auch nicht, dass Kamala Harris jetzt die Kryptobranche dann komplett einstampfen wird, denn man muss sehen, beispielsweise Tether, wo es zuletzt auch Gerüchte gab, dass es wieder neue Ermittlungen von US-Behörden geben soll, die halten mittlerweile, glaube ich, mehr als 100 Milliarden ihrer hinterlegten Dollars, weil da soll ja immer alles 1:1 mit Dollar hinterlegt sein bei diesem Stablecoin, in US-Staatsanleihen. Und damit ist man natürlich ein ganz, ganz großer Investor in US-Staatsanleihen und hat da auch schon eine gewisse Marktmacht. Und wenn man denen zu stark da, sage ich mal, an den Karren pinkelt, wie man das so umgangssprachlich hier in Deutschland ja sagt, und die daraufhin vielleicht die US-Staatsanleihen auf den Markt werfen, dann könnte das tatsächlich auch zu Marktverwerfungen auf den US-Anleihemärkten führen. Und da hat die Regierung natürlich, egal wer letztendlich der Präsident ist, kein großes Interesse dran. Also insofern muss man sagen, klar, die Kryptos, insbesondere die Kryptos, dürfen natürlich von Trump eher profitieren. Aber wenn es Kamala Harris ist, dann wird der Bitcoin auch nicht auf Null fallen. Also das ist natürlich auch relativ klar. Und insofern, ja, ist das, glaube ich, ein gutes Schlusswort für heute. Schauen wir mal, wer die Wahl gewinnt. Wir haben ja noch einen Podcast davor, nämlich am nächsten Montag. Am Dienstag ist dann die Wahl. Am Mittwoch, ja, in der Früh werden wir das Ergebnis kennen. Und dann wissen wir auch, wie es an den Märkten weitergeht. Dann ist zumindest mal die Wahlunsicherheit, die politische Unsicherheit ein bisschen weg. Ja, das soll es dann aber für heute jetzt endgültig gewesen sein. Und damit bedanke ich mich wie immer für alle, die bis zum Ende dabei geblieben sind. Hoffe, dass euch der Podcast gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr ihn gerne liken, teilen, anderen den Podcast natürlich empfehlen, aber auch insbesondere den YouTube-Kanal empfehlen und den dürft ihr auch gerne abonnieren. Und natürlich auch die Stock3-Streams und natürlich könnt ihr euch auch den Tax-Service und auch den Total Return Börsenbrief mal in Ruhe anschauen. Und das soll es dann aber auch für heute gewesen sein. In diesem Sinne sage ich nur noch eins, nämlich wie immer an dieser Stelle. Tschüss und bye bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.